Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Carsten Herrmann, Co-Founder bei dem CO2-Tokenisierungsdienstleister GreenTrade. Das Berliner Fintech konzentriert sich auf die Tokenisierung von CO2-Zertifikaten. Entsprechend möchte ich von ihm wissen, wie der CO2-Zertifikatehandel funktioniert, warum gerade der Einsatz der Blockchain-Technologie hier sinnvoll ist und was Investoren in diesem Markt beachten müssen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran!
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Moin Carsten. Ja, als Co-Founder von GreenTrade liegt dein Themenschwerpunkt bei der Tokenisierung von CO2-Zertifikaten. Da wird mich jetzt anfangs interessieren, wie bist du dazu gekommen? Mehr so als Klimaaktivist oder als Investmentbanker?
Moin, moin. Das kam relativ organisch. Also ich habe mich seit 2017 aktiv schon mit Blockchain beschäftigt und bin eben seit 2 Jahren auch rein jetzt intrinsisch motiviert auf der Suche gewesen, meine unternehmerische Energie und Zeit in was zu investieren, was halt irgendwie auch einen positiven Impact auf die Welt hat. Und in dem Zuge habe ich eben gesehen, wie der ganze Markt für CO2-Zertifikate aktuell funktioniert und dass das doch relativ exklusiv ist und da relativ viele Barrieren auch drin sind und dass momentan eben sehr viel manuelle Arbeit auch drin steckt. Und so kam die Idee zustande, diesen Markt mit Blockchain-Technologie oder generell mit Technologien zu kombinieren und habe da eben über ein Unternehmernetzwerk, wo ich drin bin, meine 2 Mitgründer gefunden und dann eben Anfang letzten Jahres angefangen, das Operativo richtig umzusetzen.
Und jetzt sind die wenigsten Experten im Bereich des CO2-Zertifikathandels. Kannst du das ein bisschen erklären? Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Art Markt? Wieso? Bei Aktien und Wertpapieren kann ich mir das vorstellen oder doch eher anders?
Also es gibt einerseits den freiwilligen Markt und andererseits auch natürlich den sogenannten Mandatory Market. Der ist aber eher für Ölkonzerne, Flugunternehmen, also alles, was so eher diese Heavy Polluter sind, die wirklich riesen Ausstoß an CO2 haben. Und wir bewegen uns auf dem freiwilligen Markt und dieser freiwillige Markt, der ist eben sehr wichtig, weil das den Großteil aller Unternehmen betrifft. Und wenn ein Unternehmen generell, egal auf welchem Markt, CO2 ausstößt, hat es eben die Möglichkeit oder ist in erster Linie bestrebt, eigene Prozesse im Unternehmen so zu bearbeiten, dass eben weniger CO2 ausgestoßen wird, mehr eingespart wird. Und das ist natürlich nur limitiert möglich. Natürlich sollen Unternehmen weiterhin auch wirtschaftlich funktionieren können. Und so hat es halt die Möglichkeit, die restlichen Menge an CO2 über Zertifikate auszugleichen. Das heißt also, wenn ich als Unternehmen ein Zertifikat einkaufe, ein Zertifikat ist prinzipiell immer für 1 Tonne CO2, dann wird irgendwo anders auf der Welt CO2 eingespart oder direkt wie Technologien wie Direct Air Capture aus der Atmosphäre gezogen. Also ich reduziere in einem Teil der Welt und kann dafür in einem anderen Teil der Welt als Unternehmen auf 0 kommen. Das ist der Sinn des
Marktes. Das heißt jetzt aber für viele Unternehmen, für die es nur freiwillig ist, die können dann sagen, okay, wir sind CO2-neutral, weil wir haben so und so viele Tonnen gekauft und damit können wir natürlich auch Wärme oder das Image auch aufbessern beziehungsweise unsere eigene Corporate Social Responsibility auch dann nachkommen.
Genau, das wird ja ein immer größeres Thema. Wir sehen das natürlich auch bei vor allem jüngeren Zielgruppen, dass die sehr darauf achten, ist das Produkt halt nachhaltig. Jetzt ist es so, dass die letzten 2-3 Jahre sehr viel damit geworben wurde, dass ein bestimmtes Produkt CO2-neutral ist oder auch eine Firma CO2-neutral arbeitet aufgrund des Ausgleichs. Aber der Ausgleich heißt ja nicht, dass das Unternehmen kein CO2 mehr ausstößt. Und jetzt seit diesem Jahr gibt es tatsächlich auch neue Regelungen, dass das eben nicht mehr wettbewerbskonform ist, wenn ich einfach sage, okay, das Produkt ist CO2-neutral. Das wird es in Zukunft kaum noch geben, weil das eben auch so schwer nachweisbar ist. Und da Kommen natürlich viel mehr Faktoren noch dazu. Wie wird das überhaupt bemessen? Was sind da für Methoden zugrunde? Wie wird das halt dokumentiert? Und wie transparent ist das eigentlich, was ein Unternehmen an CO2 ausstößt und ausgleicht? Mhm.
Zur Transparenz kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen, wenn die Blockchain irgendwann ins Spiel kommt. Ich möchte jetzt aber erstmal noch von dir wissen, ja, was macht denn so ein gutes CO2-Zertifikat aus? Also diese Qualität, wie bemesse ich die denn da?
Sehr wichtiger Punkt, und wir haben ja auch gesehen in den Medien, vor allem in den letzten 3 Monaten, dass die Qualität nicht wirklich so 100% nachweisbar und standardisiert ist. Klar, wir haben natürlich den Faktor, dass ein Projekt halt zu einer permanenten Reduktion von CO2 dienen muss, dass eben jetzt zum Beispiel ein Waldbestand oder ein Baum nicht nur für ein Jahr vor der Abholzung geschützt ist, sondern möglichst für 50 oder 100 Jahre oder halt bei anderen Technologien sogar über 1000 Jahre, je nachdem, was zum Einsatz kommt. Und das andere ist natürlich, und das wird sehr häufig vergessen, dass es sich um Projekte halt handeln muss oder es nur auch dann ein qualitativ hochwertiges Zertifikat ist, wenn nur der Verkauf von Zertifikaten dazu geführt hat, dass dieses Projekt überhaupt umgesetzt werden kann. Das heißt, ohne die Einnahmen von Zertifikaten würde CO2 freigesetzt werden, weil in irgendeinem Teil der Welt eben eine bestimmte Maßnahme halt erfolgen muss. Und da gibt es natürlich auf Projektebene nochmal sehr viele andere Faktoren, aber die 2 wichtigsten sind halt wirklich, wie permanent ist das Ganze und kommt es halt nur zustande, weil ich als Unternehmen das Zertifikat kaufe. Und dieser Nachweis davon, der ist natürlich ein riesengroßes Fragezeichen im Markt, und da wird Blockchain auf jeden Fall immer interessanter.
Nun ist für viele ja auch interessant, das Thema Handel beziehungsweise damit auch Geld zu verdienen eben. Und meine Frage ist da ja, wenn ich jetzt als Privatanleger an den vielleicht steigenden Kursen partizipieren will, wie funktioniert das? Wie geht das denn? Kaufe ich die einfach wie so eben auch eine Aktie bei meinem Broker oder wie gehe ich davor?
Ja, prinzipiell kann ich als Privatperson auch CO2-Zertifikate kaufen, habe aber das Problem, dass es eigentlich keinen wirklichen Sekundärmarkt dafür gibt und ich die nicht wieder loswerde. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen jetzt von mir als Privatperson Zertifikate kaufen würde, prinzipiell schon, weil es immer halt erstmal ein Risikofaktor ist, wo kommen die Zertifikate her. Und dieser Zugang ist relativ schwierig. Wir behandeln dabei ja ausschließlich jetzt aber Unternehmenskunden, gerade natürlich, weil es vom Volumen auch interessanter ist, und da gibt es eben verschiedene Wege. Bisher war es so, dass ausschließlich Broker das Ganze gemacht haben, das heißt also die Projektentwickler unter Vertrag genommen haben und dann exklusiv Produkte halt verkauft haben, und das manchmal zu horrenden Margen. Das heißt also, das, was ich denke, was ich jetzt investiert habe in ein Umweltprojekt, davon kommen vielleicht nur 25% wirklich beim Projektentwickler an. Und da sehen wir schon, da fehlt einfach komplett die Transparenz, wie fließt dort das Geld über die einzelnen Stellen. In den letzten 2-3 Jahren sind dann immer mehr Marktplätze hochgekommen, die es dann eben auch möglich machen für sogenannte Project Funder. Das sind also Finanzinvestoren, die ein Projekt von Anfang an finanzieren, mit dem Interesse, später die Zertifikate zu verkaufen und denen halt so eine Art Gateway zu den Kunden zu bieten über einen Marktplatz. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass diese Struktur, die bisher durch den, ja, ich sag mal, Gatekeeper eines Brokers komplett undurchsichtig war, jetzt aufgebrochen wird und durch den Einsatz von Technologie sogar möglich wird, dass Projektentwickler direkt Zertifikate an die Kunden verkaufen. Das hat natürlich noch einige Einschränkungen, was die Zertifizierung angeht, weil das immer ein unabhängiger Zertifizierer ist, der überhaupt bestätigt, dass dieses Projekt wirklich diesen Impact hat und diese Menge X an CO2 einspart. Aber es wird jetzt langsam möglich, und damit sehe ich auch so ein bisschen die, ja, wir sagen ja mal Demokratisierung von etwas. Da sehe ich jetzt so ein bisschen die Demokratisierung des CO2-Marktes, dass der sich halt öffnet und es für jeden möglich wird, durchzublicken, was macht das Projekt, wie lange geht das, was hat das für einen Impact und kaufe ich oder kaufe ich nicht. Und das kann natürlich zum Ausgleich sein, aus Unternehmenssicht oder auch aus Investmentperspektive sehr interessant. Und da sehen wir halt, dass vor allem klassische ESG-Investmentfirmen, Asset Manager, immer mehr CO2 oder Carbon-Tokens oder Carbon-Zertifikate als eine neue Art der Anlageform halt erkennen für sich.
Und wenn ich jetzt da rein investieren möchte, weil ich glaube, okay, ist ja auch politisch getrieben, das Ganze macht ja Sinn irgendwie. Wir müssen alle grüner werden und CO2 reduzieren, also eigentlich ein sicheres Investment, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein, wenn man hohe Renditen haben möchte. Oder was spricht denn dagegen, da rein zu investieren?
Es sieht auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr attraktiv aus. Also wir sehen, dass die Preise für CO2-Zertifikate stetig steigen. Allerdings ist das immer einerseits eine Momentaufnahme, das ist sehr volatil, und auf der anderen Seite kommt es auch wirklich auf den Bereich an. Und da haben wir natürlich große Unterschiede, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Und für einen Investor, der sich erstmal damit beschäftigt, ist es so gut wie unmöglich zu erkennen, ob das jetzt interessant ist als Investment-Anlagemöglichkeit oder auch nicht. Und das Problem ist, glaube ich, ein bisschen, dass wir aus einer Investmentperspektive immer erstmal davon getrieben sind, den höchsten Profit zu erreichen. Aber prinzipiell, wenn ich mir das mal genau durchdenke, es ist im Endeffekt ja auch ein Investment einfach in unserem Planeten, unsere Umgebung und damit auch die Basis für weiteres Wirtschaften. Und das bringt mich eben auch zu diesem Punkt, dass CO2-Zertifikate zu häufig in diese Schublade als Geldschneiderei oder alternatives Investmentprodukt mit hoher Rendite gesehen wird, aber eben nicht als notwendiges Investment, was ich auch als Firma mache, um weiter bestehen zu können. Und was jetzt aktuell passiert ist, dass vor allem durch die ganze negative PR, die letzten Monate entstanden ist, der Preis extrem gesunken ist, die Nachfrage gesunken ist. Und das ist ein bisschen schade, weil pauschal gesagt 1% des Marktes vielleicht nicht ganz so gut ist, wie es immer proklamiert wird, heißt das ja trotzdem nicht, dass das Modell von CO2-Zertifikaten ein schlechtes ist. Im Gegenteil, wir müssen ja viel mehr Firmen dazu bringen, anzuerkennen, dass Investments in die Natur notwendig sind, um eben das CO2-Problem, das Klimaproblem weiter im Griff zu halten.
Ist natürlich aber auch ein sehr politisches Investmentthema. Das heißt auch, ich mache mich als Investor sehr stark davon abhängig, was noch entschieden wird. Das heißt, wie die Anforderungen definiert werden an die Unternehmen, was die eben noch abnehmen müssen im Zweifel. Glaubst du, dass man da schon mit, ich sag mal, kalkulieren kann? Oder siehst du da gerade auch einen günstigen Einstiegspunkt? Oder was ist deine Investmentmeinung gerade?
Rein aus Investmentperspektive ist es sehr interessant, weil jetzt in den nächsten Jahren beginnt ab 2024 immer mehr Unternehmen dazu verpflichtet werden, öffentlich bekannt zu geben, in ihre Company Reports einzubinden, was sie an CO2 ausstoßen. Das heißt, es wird sichtbar. Und da reden wir nicht nur von Konzernen, da reden wir auch in den nächsten Jahren von Firmen ab 500 Mitarbeitern, dann ab 250 und irgendwann ab 10 Mitarbeitern. Also es wird ein Thema für alle werden, und dadurch gehe ich immer fest davon aus, dass bis 2030 ein stetiger Preisanstieg da sein wird bei CO2-Zertifikaten. Alleine schon, weil aus Imagegründen Unternehmen es sich nicht mehr leisten kann, das einfach so stehen zu lassen, vor allem wenn jeder einsehen kann, was das Unternehmen eben verursacht. Und das wird, denke ich, einige Branchen sehr heftig treffen. Und deswegen steigt natürlich prinzipiell schon auf Basis dessen die Nachfrage, und ich glaube, es ist auch notwendig, dass es da eben von regulatorischer Seite einfach diese Auflagen gibt, sowas öffentlich zu machen.
Ja, jetzt möchte ich so langsam vom klassischen Markt in den Blockchain-Sektor kommen. Du hattest es gerade schon angesprochen, da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Nicht jedes Projekt ist vielleicht so sauber, um das so zu bezeichnen. Also wo kann jetzt hier die Blockchain-Technologie helfen, dass dieser Markt irgendwie ja zugänglicher wird, vertrauenswürdiger wird?
Ja, also Blockchain als Technologie wird natürlich immer so mit Transparenz assoziiert. Aber ich glaube, neben Transparenz ist auch ganz interessant das Thema Risikominimierung, datenbasierte Mechanismen und vor allem auch neue Finanzierungsformen. Können wir gleich nochmal zu kommen. Prinzipiell ist es aber so, dass ein Blockchain-basiertes CO2-Projekt oder Marktplatz oder Token-Issuer nicht per se immer transparenter ist als der klassische Markt. Auf dem klassischen Markt habe ich es eben nur von speziellen Brokern kaufen können, wo ich direkt sehe, welches Projekt dahinter liegt und wie das bemessen wurde. Jetzt im Blockchain-Bereich sehe ich enorme Anzahl von Startups und Tokens, die auf den Markt kommen. Also es sind nahezu 200 mittlerweile, die aktiv agieren. Und es ist nicht transparenter geworden, sondern im Gegenteil intransparenter, weil ich gar nicht sehe, was steckt hinter diesem Token. Ist da überhaupt eine echte Firma dahinter, ein echtes Projekt, ein echter Impact? Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt als Laie direkt im Block Explorer nachvollziehen könnte, wie dort der Finanzstrom ist und wen es wirklich erreicht. Weil ich sehe ja auch da nur eine Wallet-Adresse, und es ist eigentlich viel intransparenter als vorher.
Genau, ich höre schon raus, nur Blockchain allein löst jetzt auch nicht die Unsicherheit in dem Sektor. Ich hatte jetzt vor kurzem erst gelesen, dass jetzt wiederum im klassischen Markt 90% aller CO2-Zertifikate eher nur Phantomgutschriften bringen. Also das heißt, dass gar nicht dieses CO2, was suggeriert wird, eingespart wird. Das war jetzt von einer großen Organisation, Verra hieß die, einer der großen Emittenten von diesen Zertifikaten. Das fand ich jetzt aber schon krass. Also glaubst du, dass sozusagen diese Form von Greenwashing jetzt auch im Blockchain-Sektor dann stattfindet mit den neuen CO2-Zertifikaten?
Also prinzipiell ist das Problem in den Blockchain-basierten CO2-Zertifikaten eher, dass gar nicht sicher ist, ob überhaupt etwas hinter dieser Hülle des Tokens steht und ob das rechtlich überhaupt sauber ist und dies noch in ein, zwei Jahren geben wird. Bei dem Problem, was du angesprochen hast, Verra ist ja nur einer der zwei, drei größten Zertifizierer weltweit und ist jetzt nicht grundsätzlich so, dass alle Projekte oder 90% der Projekte total falsch bemessen sind, aber es ist schon ein Riesenproblem und das trifft wahrscheinlich mit der Prozentzahl ungefähr zu, dass die überbemessen sind. Das heißt also, dass dort manuell, individuell durch Personen eingeschätzt wurde, wie viel CO2 wird eigentlich eingespart und auf Basis dessen CO2-Zertifikat erstellt worden. Und das ist natürlich super riskant, weil ich natürlich 30 Jahre vorher nicht weiß, was da wirklich am Ende rauskommt. Und jetzt unter der Nutzung von Blockchain als eine Art Validierungsmechanismus ist es super spannend, das mit echten Messdaten zu verbinden. Das heißt also, dass dort zunehmend CO2-Projektentwickler da IoT-Sensoren vor Ort installieren, ob es jetzt in einem Wald ist, in einem Agrarprojekt, spielt das mal keine Rolle. Da gibt es mittlerweile super viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du auch Biodiversität messen, indem du Frequenzen einfach aufnimmst und dann vergleichst, wie hat sich das über 3 Monate verändert. Und dazu kommt eben sowas wie Messungen über Satellitendaten, Live- oder Aufzeichnungen, Messungen in der Atmosphäre über den CO2- und Methangehalt. Also ich kann heutzutage viel mehr Daten sammeln und kann dann CO2-Zertifikate auf Basis von Daten generieren. Das heißt nicht vorab auf Basis einer Schätzung, sondern live, je nachdem, welche Ziele erreicht werden. Natürlich müssen vorher Parameter ersetzt werden, welche Daten wollen wir erreichen. Aber so kann es eine Live-on-Demand im Endeffekt Generierung von CO2-Zertifikaten geben. Und dann weiß ich auch als Käufer ganz genau, dass dieses Zertifikat nur auf Basis eines erreichten Impacts entstanden ist.
Genau, ich glaube, das ist jetzt der große Knackpunkt, das ganz Entscheidende, wie kommen die Daten auf die Blockchain? Und wenn es die gleichen Menschen sind, die vorher das mit den klassischen oder nicht Blockchain-basierten Zertifikaten gemacht haben, dann habe ich die gleichen falschen, vielleicht korrumpierten Daten, weil sehr viele Mittelsmänner dazwischen geschaltet sind, gerade in vielen Ländern, wo jetzt keine hohe Regulierung vorhanden ist vor Ort, wo dann auch bestochen wird, dass dann Grünflächen vielleicht ausgegeben werden, die gar nicht da sind in der Form. Also auch hier viel Betrug stattfindet. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, Sensoren, Kameras, Satellitenaufnahmen, all diese Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen und dann eben nicht manuell über Menschen einzutragen, sondern dann direkt an die Blockchain zu senden, weil dann habe ich eben auch valide Daten auf der Blockchain, die ich dann über Smart Contracts wiederum schön automatisiert, nachvollziehbar, wo auch dann die Transparenz reinkommt für mich, dass ich das auch nachschauen kann über den Token, dann macht das Ganze wirklich Sinn, oder?
Genau, absolut richtig. Daten, 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 würde ich sagen, ist hierbei definitiv die Lösung. Klar, bei Satellitenbildern kann ich jetzt nicht sehr viel verfälschen. Es sind noch teilweise eben öffentliche Ressourcen, die so einsehbar sind. Und so wurden ja auch diese Probleme bei den Projekten, vor allem bei den Waldprojekten, aufgedeckt, weil die einfach mal genauer analysiert wurden. Dann gibt es aber ja auch mittlerweile Dienstleister, die entsprechende Sensoren anbieten, die schon von Hause aus damit mit der Blockchain kompatibel sind und automatisch Daten auf die Blockchain schreiben. Das heißt, gar nicht erst über irgendeinen lokalen Rechner läuft. Also eine Firma, die ich da kenne, wäre Riddle & Co., die das schon, glaube ich, seit 5, 6 Jahren pushen, vor allem natürlich im Bereich erneuerbare Energien. Aber da sehen wir ganz deutlich, okay, die Erhebung von Daten und das Einspeisen der Daten auf die Blockchain kann automatisiert passieren, sodass das eben auch manipuliersicher ist. Und das wäre da definitiv die Lösung, um die Datenbestand überhaupt qualitativ hochwertig zu bekommen. Und nur wenn wir eben dann qualitativ hochwertige und nachweisbare Daten auf der Blockchain haben, dann macht es natürlich auch Sinn, automatisch über Smart Contracts CO2-Zertifikate zu generieren. Und eben nicht, wie es jetzt aktuell teilweise der Fall ist, einfach so auf Basis von Berichten, die teilweise 5, 6 Jahre alt sind, einfach nur Tokens zu erstellen, um diese Menge an CO2 wiederzuspiegeln, dann zu verkaufen, weil da ist einfach keine Basis für diese Qualität der Token da.
Und mal ganz blöd gefragt, wir sprechen jetzt über Token, aber sind das jetzt NFTs oder sind das eher fungible Token? Also, wie schaut es da aus?
Ja, das ist natürlich ein bisschen wilder Westen. Es gibt tatsächlich beides und auch im Bereich NFTs gibt es natürlich nochmal große Unterschiede. Prinzipiell sehen wir, dass die meisten Startups mit Fungible Tokens arbeiten, dass teilweise dort auch Pools erstellt werden und ich dann mehrere Projekte in einen Pool schmeiße und dann nur einen Pool-Token verkaufe, was natürlich nochmal ein bisschen dazu beiträgt, dass die Transparenz sinkt. Es macht zwar schon aus Risikoperspektive Sinn, weil ich Projekte unterschiedlicher Qualität in den Pool schmeißen, dass man es in ausbalanciere. Aber in dem Bereich Fungible Tokens bewegen sich momentan viele Anbieter in einem Bereich einer Security, was natürlich auch lizenzpflichtig ist, erlaubnispflichtig ist und realisieren gar nicht, was sie da eigentlich anbieten, weil es geht schon sehr stark in die Richtung Finanzprodukte. Und mit NFTs ist eben das Spannende, dass dort ein NFT für im Endeffekt für ein Projekt steht und dann unter diesem NFT Fungible Tokens ausgestellt werden, die dann jeweils für eine Tonne CO2 stehen. Aber dann hast du auch zum Beispiel NFTs, wo ein NFT für einen Baum steht oder für eine Farm. Und solange das NFT dann eben natürlich individuell ist, zählt das eher als Utility. Und der Knackpunkt ist hierbei aber, rein mal, wenn wir diese ganze rechtliche Perspektive auseinanderlassen, was mache ich denn eigentlich damit, mit diesen Tokens? Wo kann ich die am Ende wirklich einlösen? Will ich die zum Offsetten später nutzen und möchte ich sie verkaufen? Und wenn ich sie verkaufe, gibt es dafür einen Sekundärmarkt. Und wenn ich NFTs höre, denke ich natürlich erstmal an OpenSea, LuxRare und so weiter, die üblichen Marktplätze. Aber hierbei handelt es sich ja nicht um gehypte Kunstobjekte an NFTs, sondern Environmental Assets. Und da haben wir eben das große Problem, dass das total zusammengeschmissen wird. Und deswegen sagte ich auch Wilder Westen, weil diese eben hunderte Startups teilweise sehr wilde NFTs oder sehr wilde Tokens verkaufen, die nachher gar keinen nutzbaren Wert haben.
Ja, das heißt aber auch, es gibt schon im Kryptobereich auch fungible Token, die ich dann als Privatanleger auch handeln kann. Diese Infrastruktur ist schon da.
Ja, die ist prinzipiell schon da. Da gibt es einige Marktplätze mittlerweile. Die Frage ist dabei eher, ist eine Nachfrage auf diesem Sekundärmarkt überhaupt vorhanden? Natürlich, das Endziel ist ja, dass ein Unternehmen diese Tokens oder im Endeffekt die Zertifikate zum Offsetting kauft. Anders kann ich ja dann auch als Privat- oder auch institutioneller Anleger keinen Gewinn machen. Und wenn ich jetzt aber betrachte, dass es selbst schon von offiziellen Stellen riskant ist, dort Zertifikate zu kaufen, weil ich nicht richtig wissen kann, wie die Qualität ist, ist es für mich schwer vorstellbar, dass eben ein Unternehmen von einer Privatperson solche Zertifikate kauft. Und wenn wir dann eben noch von tokenisierten Zertifikaten reden, wird es eben noch mal undurchsichtiger und noch mal riskanter. Und deswegen ist das große Problem ja auch auf dem Markt, dass viele zu einer Zeit, als zum Beispiel ClimaDAO gehypt war, dann eben auch in Tokens investiert haben, gar nicht wussten, was sie da eigentlich kaufen, rein vom Profit getrieben waren und nicht verstanden haben, wofür so ein Token steht. Im Nachhinein betrachtet ist es der Wahnsinn. Und natürlich die auch dann nicht wieder losgeworden sind, weil es einfach keine Nachfrage dafür gibt.
Und glaubst du, dass jetzt die Regulatorik hier auch noch nachziehen wird? Also besteht ja schon vielleicht auch die Gefahr, dass irgendwann die EU sagt, wir akzeptieren das gar nicht und Finger davon weg?
Ja, ich denke, das ist schon was, was so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, dass da eben diese Art freier Handel betrieben wird oder gar nicht der freie Handel, einfach, dass jeder, wenn er möchte, einfach CO2-tokenisierte oder CO2-Token selbst erstellen, vermarkten kann. Aber das zu verbieten, ist A, ja keine Lösung und B, glaube ich, auch nicht durchsetzbar, weil das natürlich ein sehr internationaler Handel ist. Also die ganze Community ist über die ganze Welt verteilt und da lässt sich, denke ich, nicht so einfach ein Riegel vorschieben. Ich denke, das wäre erst dann ein Thema, wenn generell die Regulierung von Tokens und der Kauf und Verkauf, das ist ja gerade in Arbeit, eben stärker reguliert ist und dort einfach Einschränkungen kommen, weil ich ja nur mal mit Wertgegenständen handle. Und ich glaube, das realisieren die meisten nicht, dass das Steuerthemen hat, aber auch Haftungsthemen. Und wenn das kommt, dann wird sich eine große Konsolidierung am Markt geben. Sowohl als auf Anbieterseite als auch auf Investoren- und Käuferseite.
Auf jeden Fall ein spannender Markt. Ich habe viel lernen können auf jeden Fall. Schon mal vielen, vielen Dank dafür, weil ich mich noch gar nicht damit auseinandergesetzt mit diesem Thema. Aber ich glaube, er wird immer wichtiger werden. Ich glaube, umso früher wir uns damit auseinandersetzen als Unternehmen oder vielleicht auch als Investor, wenn ich das spannend finde, macht das auf jeden Fall Sinn. Vielen Dank für deine Insights, Carsten. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das wäre wirklich sehr, sehr klasse. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.